भगवते वासुदेवाय
ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय
Heute Abend ein ganz interessantes Thema, was ich gerne mit euch teilen möchte, und zwar das Leben von Sudama Vipra und seinen Besuch bei seinem Freund aus der Gurukul. Schwitterschnack, ehrlich. Wirkliche Rede ist das, was die Eigenschaften von Krishna beschreibt. Wirkliche Hände sind die Hände, die für ihn arbeiten. Ein wirklicher Geist ist der Geist, der sich immer an ihn erinnert, wie er in den sich Bewegenden und den sich nicht Bewegenden aufhält. Und wirkliche Ohren sind die Ohren, die über die erhebenden Themen über ihn hören. Ein wirklicher Kopf ist der Kopf, der sich vor dem Herrn verneigt, in seinen Manifestationen, unter den sich bewegenden und den sich nicht bewegenden Kreaturen. Wirkliche Augen sind diejenigen, die nur den Herrn sehen. Und wirkliche Glieder sind diejenigen, die regelmäßig das Wasser ehren, was die Lotusfüße des Herrn oder die seiner Devotees gebadet hat. So fängt das 80. Kapitel vom Srimad Bhagavatam an, in dem auf sehr bewegende Art und Weise das Leben von Sudama, dem lieben Freund von Krishna, beschrieben wird. Sudama war mit Krishna zur Gurukul gegangen, hatte später sich, als er mit der Gurukul fertig war, irgendwo hinbegeben, wo er in allergrößter Armut lebte, in allergrößter äußerer Armut. Seine Frau nun wusste, dass er einst mit Krishna zusammen gewesen war und sagte ihm: Kannst du nicht zu Krishna gehen und ihn fragen, dass er darum bitten, dass er ein bisschen Reichtum dir gibt. Sudama wollte eigentlich nicht Krishna um materiellen Reichtum bitten. Aber als seine Frau ihn so bat, dachte er sich, nun, dann gehe ich eben und die Hauptsache, ich sehe Krishna wieder. Das war bei ihm das Anliegen. Und er ging somit los. Und es wird beschrieben, er kam an die Küste vor Dwaraka. Dort sah er am Ozeanstrand eine wunderschöne Insel in der Ferne und da Paläste auf dieser Insel. Ich selber habe einmal am Strand von Dwaraka gelebt für 14 Tage und war an diesem Ozean. Habe auf dem Strand gesessen und einfach nur über den Ozean geschaut und den Eindruck gewonnen, dass das ewige Dwaraka dort wie ein Dunst aus der Ferne aus den Wellen des Ozeans emporstieg. So war also Sudama Vipra auch an der Küste, nur sah er das wirkliche Dwaraka, was zu dem Zeitpunkt dort manifestiert war, und ging dann wohl ein Boot rüber und ging durch insgesamt 7 Tore hindurch. Er brauchte nichts zu sagen, wohin er wollte, denn die Wächter waren von Krishna angewiesen worden, dass alle Brahmanas ihn sehen konnten. Er ging durch, bis er ins Innere des Gemaches kam, wo Krishna gerade auf dem Bett einer von seiner Königinnen saß. Saß da und regiert sich. Als er sah, wie Sudama ganz einfach gekleidet reinkam, erhob er sich von diesem Bett, lief auf Sudama zu und umarmte ihn und hatte Tränen der Freude in seinen Augen. Dann wird beschrieben, wie Sudama vorher, um etwas mitzubringen für Krishna, eine Handvoll Bruchreis erbettelt hatte, und er nahm diesen Bruchreis und sagte, und er versteckte diesen Bruchreis, denn Krishna isst normalerweise so königlichen Reis, und er wollte diesen Bruchreis Krishna eigentlich nicht geben, weil er sah, sein Freund war in einem Riesenpalast und brauchte sicherlich nicht seinen armseligen Bruchreis. Aber Krishna war so begierig, den Reis von seinem Devotee zu nehmen, dass er sich dieses kleine Säckchen, was der Sudama so hier unter der Höhle, Achselhöhle hatte, schnappte und den Reis einfach saß. Bis ihn Rukmini, die Glücksgöttin, unterbrach und sagte, diese Speise ist nicht geeicht. Das ist jetzt genug. Dadurch, dass du die Speise zu dir genommen hast, aber geht noch nicht weg. Ne? Dadurch, dass du diese Speise zu dir genommen hast, hast du diesem Brahmana, diesem armen Brahmana, so viel Glück erwiesen in deinem Leben. Der hat jetzt so viel Glück. Das reicht, ich kann ihm nicht das bezahlen, was er jetzt kriegt, weil er dich so verehrt hat. Und dann setzte Krishna den Sudama Vipra auf das Bett, holte eine goldene Schale und goss ihm den Staub von den Füßen und diente seinem Brahmana Freund. Und Sudama dachte nur im Geist, ach Krishna, ich weiß, weil du das machst, du, um der Welt zu zeigen, dass man die Brahmanas, die Devotees sind, verehren muss. Deswegen werde ich das auch nicht sagen, aber ihm war es nicht sehr angenehm. So, dann setzte sich nach der Verehrung von dem Sudama Vipra Krishna zu seinem Freund auf das Bett. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Freunde, die setzt man ruhig bei sich aufs Bett und setzt sich dann auch zu denen ins Bett. Das ist sehr, sehr vertraut. Man würde nicht jeden gerade, also heute war ein Professor da, weil wir im Karuna waren, mit dem würde ich nicht gehen, lassen Sie uns auf mein Bett setzen. Das würde nicht passen, einfach vom Rasa her. Es ist sehr vertraulich, wenn man sich mit einem guten Freund oder also aufs Bett setzt. Nicht? Da erzählte Krishna dann über Sudama Vipra und über seine Zeit in der Gurukul. Und es kommt mir eigentlich darauf jetzt drauf an. Die Leute im Palast, so heißt es, waren sehr, sehr erstaunt, dass Krishna mit seinem Freund auf diesem Bett saß. Diesem Freund, der so schäbig gedresst war, wie nur irgendetwas. Und sie waren sehr, oh, was macht Krishna da? Immer diese außergewöhnlichen Dinge, immer Krishnas Devotees, die sind die einfachsten und ärmsten und er setzt sich mit denen aufs Bett und die Könige, manche Könige, die dürfen ihn gar nicht sehen. So sagten die Yadus. So. Dann, jetzt kommt es. Krishna sagte, mein lieber Brahmana, erinnerst du dich noch daran, wie wir beide in der Schule unseres spirituellen Meisters gelebt haben? Nicht wie man manchmal sagt, erinnerst du dich noch damals, als wir gemeinsam auf Sankirtan gingen? Nicht so sagte Krishna, erinnerst du dich noch damals, als wir in der Schule unseres spirituellen Meisters waren. Und dann erzählte er etwas, was ihm besonders lieb war. Krishna nahm Sudama mit zurück in die Vergangenheit und sagte, weißt du noch, es war eines Wintersmorgens und die Frau unseres Gurus, Sandipani Muni, kam zu uns und sagte, Kinder, bitte geht in den Wald und holt Feuerholz für das Opferfeuer. Lächelt Krishna in Erinnerung. Und wir gingen dann beide los in den Wald. Als wir im Wald waren, brach plötzlich ein Sturm aus. Dieser Sturm, sagte Krishna, war eigentlich nicht in der Jahreszeit. Es ist genauso, als wenn jetzt zum Beispiel im Frühling plötzlich eine heiße, schwüle Sommernacht ist. Es ist nicht in der Jahreszeit. So war dieser Sturm nicht in der Jahreszeit. Denn Krishna hatte ihn herbeigerufen. Sein Sturm da sah. Sein Diener der Sturm. Und dann regnete es, weißt du noch, Sudama? Und wir wurden sehr, sehr fröstelnd, haben wir uns aneinander geschmiegt und haben dann schließlich Zuflucht gefunden, war unter einem großen Baum. Weißt du noch, Sudama? Sudama lächelte, ja, 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 ja. Es kommt. Erinnere mich. Und dann sagte Krishna, und es regnete so heavy, dass wir schließlich von Wasser umgürtet waren. Wir waren auf der Insel unter einem Baum. Und wir ließen nicht das Feuerholz fallen. Denn das Feuerholz hatten wir gesucht für unseren Guru. Der braucht es. Wir ließen es nicht fallen. Wir fassen uns nur an den Händen, um Sicherheit zu haben. Weißt du nicht, oh ja, 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 sagte Sudama, damals, ja, ja. Und dann hat er wohl was dazwischen gerufen und weißt du noch da? Und dann kam vielleicht ein Vogel, der auf dem Baum landete. Ich weiß nicht, was sie so alles erzählt haben unter Freunden. Sie waren total in der Memory drin. Und am nächsten Morgen, sagte Krishna, hat Sandipani Muni gesehen, dass wir nicht zurück waren und war so besorgt, dass er persönlich in den Wald gegangen ist, um uns zu finden. Und als er uns dort mit dem Brennholz unterm Arm und die Hände aneinander zitternd und übernächtigt unter dem Baum gesehen hatte, war er sehr zufrieden mit uns. Jetzt möchte ich euch ein bisschen vorlesen, was er sagte. Ich hoffe, dass ich es finde. Ja. Ja, er war dann sehr zufrieden. Krishna, ich will jetzt mal Krishnas Worten weitermachen. Mein lieber Freund Sudama, derjenige, der einer Person die physische Geburt gibt, ist der erste spirituelle Meister, also der Vater und die Mutter. Und derjenige, der ihn als zweimal geborenen Brahmana einweiht und ihn in religiösen Pflichten beschäftigt, ist der viel direkter der spirituelle Meister. Aber die Person, die transzendentales Wissen zu den Mitgliedern aller Einteilungen der Gesellschaft zu geben, ist der letztendliche spirituelle Meister. Er ist so gut wie mein eigenes Selbst. Sudama, ich spreche in meiner Form als spiritueller Meister zu den Schülern und helfe ihnen somit leicht über den Ozean des materiellen Daseins zu kommen. Hieraus können wir lernen, wenn wir unseren spirituellen Meister, unseren echten spirituellen Meister sprechen hören, sollten wir denken, Krishna spricht direkt durch ihn. Im Brihad Bhagavatamrita sagt Krishna an mehreren Stellen zu Gop Kumar, weißt du, Gop Kumar, ich bin vor dir erschienen als mein Devoti Jayanta, der als dein spiritueller Meister gehandelt hat. Und jetzt kommt der Schlurker, um den es mir heute geht. Naham ija prajatibhyam tapa so pashame nava tushyeyam sarvabhutatma gurushrushushaya yata. Ich, die Seele von allen Wesen, bin nicht so zufriedengestellt durch Ritualien, durch brahmanische Einweihung, durch Bußen oder Selbstdisziplin. Ich bin nicht so zufriedengestellt, wie ich zufrieden bin, wenn jemand vertrauensvollen Dienst zu seinem spirituellen Meister darbringt. Nicht der Krishna ist so glücklich mit einem Devotee, der voller Vertrauen und voller Glaube, voller Demut seinem spirituellen Meister oder ihrem spirituellen Meister Dienst darbringt. Denn Krishna selber nimmt diesen Dienst auf diese Weise entgegen. Ja, in den Shlokas gibt es einen Vers: Wenn man die Brahmana speist, ist Vishnu durch die Brahmanas. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Man kann so, Krishna ist zufriedengestellt, wenn man durch seinen spirituellen Meister hindurchgeht und so weiter. Und dann erinnert sich Krishna weiter und dann sagt er, wie der spirituelle Meister reagiert hatte. Sandipani Muni hatte damals gesagt: Oh meine lieben Kinder, ihr habt so viel für mich gelitten. Der Körper ist doch das Liebste, was jedes Lebewesen hat. Aber ihr wart so mir hingegeben, dass ihr völlig eure eigene Bequemlichkeit disregarded habt. Ihr habt damit nichts zu tun gehabt. Wenn ich euch einen Tipp geben darf für euren Dienst an eurem spirituellen Meister: Wenn ihr anfangt, wenn ihr diesen Dienst immer in der Komfortzone tut, wo es einem gut geht, so wie man selber das möchte, kann man nicht so viel Fortschritte machen, wie wenn man sich zum Nutzen dieses Dienstes in eine risikoreiche Situation gibt. Rein psychologisch gibt es unter denjenigen, die sich mit Erziehung beschäftigen, einen Bereich, wo der Schüler am meisten lernt. Es ist in einer, man nennt das Stretching Zone, wenn etwas Unbekanntes kommt. In einer, zum Beispiel, einer Situation, wo wir uns neu einstellen müssten, wo etwas von uns erwartet wird und wir gefordert sind. In dieser Situation plötzlich fliegen uns Talente und Gaben zu, die wir sonst vorher niemals gehabt haben. Nicht, wenn zum Beispiel heute haben einige Devotees gesprochen zu den Studenten und so weiter. Wenn ihr plötzlich vor einer nicht vorbereitet seid auf etwas, was ihr sagen wollt, einfach gefragt werdet, dann lernt ihr am meisten. Ich bin mir sicher, wenn wir irgendjemanden von euch, wenn wir Nils zum Beispiel morgen in den Bundestag schicken, er soll das Krishna-Bewusstsein vertreten. Nicht? Du wirst bestimmt aufgeregt sein wegen der Kameras und Helmut Kohl und so. Nicht? Du würdest aber in dieser Situation unglaublich lernen. Oder wenn wir Nishingananda auf Sangitan schicken würden, nicht? Der würde plötzlich demütig werden. Hundertprozentig. Und plötzlich würden Sachen kommen, wo. Oder wenn man auf der Bühne spricht vor Tausenden von Leuten und so aufgeregt ist, dass man mit seinem Schweiß in die Bühnenränder verträufeln könnte. Da lernt man plötzlich. Oder wenn man mal nachts über aufbleibt, um zu chanten und richtig da durchgeht, da lernt man plötzlich Dinge. Wenn man sich Gelübde aufnimmt und so weiter, da kommen neue Dinge, die wir bisher noch nicht kannten, in unser Leben hinein. So Sandipani Muni sagt, das ist die Pflicht eines wirklichen Schülers. Die Schuld, die er dem spirituellen Meister gegenüber hat, zu begleichen, indem er ihm mit reinem Herzen das eigene Leben darbringt. Und dann ist Samvipani Muni so zufrieden, dass er in sich seine Schüler segnet. Und das ist jetzt eine sehr wichtige Segensworte. Er sagt ihnen von allen möglichen Segnungen, mögen die vedischen Mantren, die ich euch beigebracht habe, niemals für euch eure Bedeutung verlieren, ihre Bedeutung verlieren. Es gibt im spirituellen Leben eine Problematik. Das heißt, wenn man etwas für längere Zeit tut, verliert das, was man tut, für einen selber an Bedeutung. Das Beispiel, was Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur gibt, ist Nahrung. Wenn Nahrung länger als 3 Stunden stehen bleibt, verliert auf irgendeine Weise diese Nahrung an Geschmack. Kann man das nachvollziehen? Da ist nicht mehr so viel, da ist nicht mehr diese frische, ganz natürliche Geschmack des natürlichen Gemüses da. Zum Beispiel, wenn es Gemüse ist. Deswegen in der vedischen Kultur kocht man, also isst man nichts, was älter ist als 3 Stunden. Es ist einfach nicht mehr so gut. Man versucht es so einzurichten, dass man kocht, so viel wie man braucht und dann schwupp alles essen und dann wird neu gekocht. Speise verliert nämlich an Geschmack nach einiger Zeit. So ist es auch mit vedischen Mantren. Könnt ihr euch erinnern, als ihr das erste Mal gechantet habt, Hare Krishna, Hare Krishna, und ihr Krishna gesehen habt, Vrindavan und alles. Oder könnt ihr euch erinnern, als ihr die erste Unsicherheit bei dem Brahmana-Mantra verloren hattet, also einigermaßen gut wart, also so durchchanten konntet, ach wie nice, wie entrückt man war, wie das fast sirrte im Geist und man nicht mehr in Deutschland war und so weiter. Später dann aber, wenn man dann später mal sein Gayatri-Mantra chantet, da ist es fast leblos, der Mantra. Ist nicht mehr richtig drin. Man mummelt den so und verstümmelt die Silben, während man in der Meditation da irgendwie den hinhuscht und ist schon bei der Mahlzeit, die man essen will und so weiter und so fort. Das ist eine Sache mit vedischen Mantren und mit überhaupt spirituellem Leben, dass er für den materiellen Geist der Sinn so ein bisschen, man sieht den Sinn nicht mehr so. So, Sandipani Muni segnet seine Schüler, mögen die Mantra, die ihr bekommen habt, oder das, was ihr gelernt habt von mir, immer voll mit Bedeutung für euch bleiben. Möge das immer die tiefste Bedeutung für euch haben. Diese Segnung bekommen wir von unserem spirituellen Meister, wenn wir uns, oder gibt uns auch Krishna durch unseren spirituellen Meister, wenn wir uns in unserem spirituellen Leben in dieser Stretching Zone befinden, in dieser Zone, wo wir nicht einfach uns wieder bequem gemacht haben und uns wieder in eine Routine eingepackt haben und wieder mal unser eigenes Ding machen, wie schon vor Tausenden von Geburten, sondern wenn wir da reinkommen, das ist das erhabene Geheimnis des spirituellen Lebens. In dieser Stretching Zone sich aufzuhalten, in dieser Zone sich aufzuhalten, wo man die eigenen Freuden und Komfortabilitäten zurücktut und etwas tut für Krishna, dann plötzlich hat die Sache Frische und so weiter. Lord Krishna fuhr fort. Wir hatten viele ähnliche Erfahrungen, als wir bei unserem spirituellen Meister zu Hause lebten. Einfach durch die Gnade des spirituellen Meisters kann eine Person ihr Lebensziel erreichen und ewigen Frieden erlangen. Im Adi Purana sagt Krishna noch mehr zu diesem Thema. Im Adi Purana erwähnt Krishna, dass wenn ein Devoti richtig weint nach der Nähe Krishnas, wenn er richtig die Nähe Krishnas haben möchte in seinem Leben, zu dem Zeitpunkt schickt der spirituelle Meister schickt Krishna uns durch den spirituellen Meister die Antworten für unser Leben. Aber er soll richtig begierig sein danach. Sehr oft im spirituellen Leben haben wir die Erfahrung, dass unser Geist der größte Freund sein kann, aber auch der größte Feind. Heute habe ich mit einem Devotee gesprochen und wir haben gesagt, dass es manchmal so scheint, dass dieser Devotee wie in einen kleinen Zucker, wie so eine Verpackung aus Zuckerwatte ist, die ihn umgibt. So ein bisschen Tamagun ist. Das ist nicht Zuckerwatte, die man schön essen kann, sondern Tamagun. So ein bisschen einfach nicht so belebte Spiritualität. Und dann kommt der Geist in dieser Situation und zieht den Devotee ins materielle Leben hinein. Nun gibt es zwei Hilfen für einen Devotee, um den Geist zu beherrschen. Die erste Hilfe ist, dass man den Geist ignoriert, wenn er mit weltlichen Plänen kommt. Aber die zweite, viel machtvollere Hilfe für einen Devotee, der seinen Geist im Dienste seines spirituellen Meisters kontrollieren möchte, ist einfach, den Anordnungen des spirituellen Meisters zu folgen. Ich habe jetzt leider das Zitat nicht da, das ist im 5. Kanto, 11. Kapitel. Da heißt es, Guru Charanash, Charanash, Rayo. Wenn man Zuflucht sucht bei den Lotusfüßen des spirituellen Meisters, das heißt im Dienst des spirituellen Meisters, wird man mit Sicherheit den Geist kontrollieren können, der so oft Welle zwischen uns und der Ewigkeit baut. Welle zwischen uns und der Freiheit, also Welle Walls, der so oft ja einfach zwischen uns und Krishna steht. So, ich wollte auch mit euch heute dieses 80. Kapitel durchnehmen, des Srimad Bhagavatams. Das ist sehr nice. Da sind ein paar sehr nice Unterweisungen für uns als Schüler. Kann ich doch mal das Bild zeigen, was ich sehen kann. Hier. Seht ihr, wie Krishna Sudama Vigra auf das Bett gesetzt hat? Später hat er sich dazu gesetzt. Aber hier ist er noch. Badet er ihm erstmal die Füße zu, da man Vibra guckt, was machst du da halt? Aber er sagt nichts, weil er weiß, Krishna ist der Guru der gesamten Menschheit. Und da ist Rukmini. Seht ihr, wie sie die Sachen hilft, die zur Abhishek nötig sind? Und dann die anderen Dienerinnen, die hier so hinten stehen, die gucken, was macht Krishna da? Und dann setzt sich Krishna nachher hin und sagt, weißt du noch damals? Und hier sogar, hier sind die beiden sogar. Krishna als Brahmachari. Sieht man auch selten, frisch geschäft. So sieht Krishna aus als Brahmachari. Das sagt man. Und die blaue Hauttönung ist sehr ungewöhnlich, ne? Auch farblich. Nicht nur Babel, ich glaube, du hast ein gutes farbliches Verständnis. Was? Passt auch gut, ja. Ja. Sandipani Muni, die sind die gesegnet. Möge das immer frisch für euch bleiben. Die frische Speise. Voll mit Energie und Kraft. Gut. Hiermit bin ich an das Ende gekommen von unserer heutigen Vorlesung. Habt ihr irgendwelche Fragen? Morali? Power.
Brahmanas are also so much respected, how Krishna is shown, and how in our society, is it because we don't have these Brahmanas, or is it because we don't, what is something?
Why don't we show so much respect as it is shown in the Vedic culture? Yeah? Warum zeigen wir nicht so viel Respekt wie in der vedischen Kultur? Murali fragt sich, weil Krishna den Brahmana so respektvoll behandelt. Nicht? So machen wir das? Ich würde sagen, für uns gerade als Devotees, why don't we show so much respect as it is shown in the Vedic culture? Yeah? Warum zeigen wir nicht so viel Respekt wie in der vedischen Kultur? Murali fragt sich, weil Krishna den Brahmana so respektvoll behandelt. Nicht? Machen wir das? Ich würde sagen, für uns gerade als Devotees, es ist sehr wichtig, ein demütiges Gefühl zu haben. Guru Govinda Maharaj sagt immer, wenn es eine Namensliste gibt, dann sollte mein Name an die unterste Stelle kommen. Weil ich mich so als so gefallen ansehe. Ein Devotee fühlt sich als Diener des Dieners. Des Dieners. Das ist die Mut eines Devotees. Ich habe gerade neulich im Chaitanya Charitamrita gelesen. Da hat Krishna, da ist Lord Chaitanya Mahaprabhu, geht in seine spirituelle, sagen wir mal so, Lord Chaitanya Mahaprabhu geht in einen Zustand der großen Ekstase und sieht, wie Radha und Krishna und die ganzen Manjari in der Yamuna baden. Und das ist eine unglaublich schöne Szene. Unglaublich schön, wie Krishna und die Gopis alle so weiße Kleidung angezogen haben, Badekleidung, die Vrindadevi gebracht hat, und wie sie dann baden. Es wird sehr schön geschrieben, mit einer unglaublichen Allegorie und so weiter. Und diese Szene wird ihm beschrieben von einer Manjari, einer kleinen Dienerin, die sagt, wie, da ist Krishna jetzt und da ist Radharani, siehst du, Radharani sich versteckt zwischen den Lotusblumen und sie beschreibt also, was Krishna dann macht, wie sie aufspürt und alles. Das las fiel mir auf, dass selbst in der spirituellen Welt Lord Chaitanya sozusagen von dieser Manjari lernt und das alles erklärt bekommt und so. Es ist in der spirituellen Kultur ist diese Dienerschaft, das heißt sich unter jemanden stellen, ganz, ganz wichtig. Nun, deine Frage ist, warum kriegen wir das nicht hin in unserer Bewegung, dieses Bewusstsein von Dienen? Ich denke, das liegt an zwei Dingen, dass wir einfach nicht genug in dieser Kultur groß geworden sind. Wir haben zu wenig Kultur, uns ist das zu wenig klar, wie wir miteinander umgehen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich in Mayapur die Bodhis vom Chopati Beach sah, also vom Radha Govinda Mandir, dass die von vorne herein dieses Verständnis hatten. Also man, Man konnte sich gar nicht retten vor die Bodhis, die einem immer dienen wollten. Und dann kam man auch auf die Idee, den diene ich jetzt auch mal los. Und dann, das war so eine richtige Dienstkultur. Nicht? Und, ist mir richtig aufgefallen. Also, wenn man sich irgendwo hinsetzen wollte, dann. Und das ist nicht nur so ein Swami so gegangen, sondern allen, die haben das so richtig gelernt. Wenn du in diese Kultur einlassen willst, dann gibt es nur einen Weg, Murali. Du musst selber damit anfangen. Du darfst nicht jetzt warten, bis er. Oh, aber dann dienen die mir ja nicht zurück. Dann diene ich ja nur. Oder so, weißt du denn? Oder wenn ich jetzt Respekt zeige, dann werde ich womöglicherweise nicht mit Respekt behandelt und so weiter. Wir haben immer so ein bisschen Angst, bevor wir anfangen zu dienen. Und Respekt zu zeigen. Sicherlich ist das schwieriger, wenn man nicht respektiert wird, aber man muss irgendwo anfangen. Und dann kommt es plötzlich auch auf einen zu. Meine Erfahrung ist, dass im Predigen, wo man sich wirklich sieht als der Diener von anderen. Ich kam einmal nicht rein, wir waren in Burg Herzberg oder Herzfeld, so ein Rock'n'Roll-Festival, und ich war das einfach nicht mehr gewöhnt. Es war so eine. Diese Atmosphäre war so schwer von Alkohol und sinnvoller Natur. Ich glaube, du kennst das auch, diese Rockfestival. Und da habe ich einfach gedacht, also irgendwie muss ich jetzt da reinkommen, sonst leide ich nur von morgens bis abends auf diesem Festival. Habe mir da einfach einen Teller geschnappt und Teller ausgeteilt für die Betrunkenen. Und da gab es so eine blöde Situation, dann hat ein Betrunkener gesagt, kannst du mir das Bier mal halten? Und da habe ich nur gedacht, wie weit geht es das Diener-Konzept? Und da habe ich mich entschieden, also so weit geht es nicht, nach meiner Meinung nach. Und habe das irgendwie anders geregelt. Nicht? Aber ich habe dann gemerkt, wenn du den Schluss fällst zu dienen, darfst du nicht denken, wann respektiert mich jetzt jemand? Also dass der Trinker, der respektiert einen ja nicht gerade. Nicht? Du darfst dich nicht beirren lassen. Du musst einfach sagen, da gehe ich jetzt durch. Mir ist ja egal. Ein Diener erwartet nicht, dass er bedient wird. Und dann plötzlich, wenn du so reingehst, plötzlich reagieren die Leute ganz anders. Du trittst plötzlich in eine andere Wirklichkeit rein und die Leute sind dann auch ganz freundlich und assistieren dir. Und wenn du sagst, wenn du mal was brauchst, kannst du das mal machen? Ja, ja, ja. Und so weiter. Man merkt das. Und ich glaube, da jetzt Hindu und Krishanki, ihr habt das erfahren, wenn man richtig reinkommt in diese Welt, dann kann man alle Leute beschäftigen und die springen dann und machen das auch. Kannst du mal Wasser holen? Und dann holen die da Wasser, wie die Sklaven tragen das Wasser. Nicht? Und unter großen körperlichen Aufwand, die man selber gar nicht bringen könnte, weil man zu alt und zu kaputtes Kreuz hat. Nicht? Also, unglaublich. Es ist, wenn du in diese Dienersache hinein bist, Murali, warte nicht, bis die ganze Welt dir dient. Fang du erstmal an. Und dann kommt plötzlich. Dann geschieht meistens etwas, ein Wunder. Die Leute werden berührt im Herzen. Ich habe jetzt von einem Mann gehört. Ein interessantes Experiment. Es gab in Amerika ein, das ist aber jetzt total sentimental, was ich erzähle. Anyways, es gab so einen, der war. Ich weiß nicht, was der früher war. Ein Boxer, glaube ich. Irgendwas ganz Gewalttätiges. Und dann hat er irgendwie sich entschlossen, er will die Menschen jetzt gerne mögen. Einfach weil sie Menschen sind und Teile Gottes sind. So ein bisschen christlich. Nicht? Und hat also die Menschen immer umarmt. Der ging also durch die Welt herum und hieß also der umarmende Boxer oder so. Nicht? Und, aber aus tiefem Herzen, irgendwie nicht komisch. Irgendwie muss das echt gewesen sein. Und das ist, und er hat so ein Fernsehteam gesagt, das funktioniert nicht. und haben das mal ausprobiert. Und dann ist er jetzt nach San Francisco gegangen und da war so ein frustrierter Busfahrer. Und er hat ihn zu Ende gefahren mit dem Bus. Und dann hat er, der umarmte Boxer zu ihm gesagt, kann ich Ihnen eine Umarmung geben? Und der Busfahrer, so weißt du, wie so ein Busfahrer ist. Aber irgendwie war er so ernsthaft in seiner Sache, das war irgendwie sein Ding. Dass ich sage jetzt nicht, dass wir das imitieren müssen, dass du jetzt so durch Birkenfeld gehst. Dass die alle dahin schmolzen. Und dass sie alle umarmt hatten. Und das, ein Zuhälter hat er umarmt. Also, und alle unmöglichen Leute. Und das Fernsehteam hat gesagt, das gibt's nicht. Gleich kriegt der eine Awatschen. Awatschen sagt man in Bayern. Nicht eine gezwitschert. Aber das war nicht so, weil er das ernst meinte. Und so ist es auch, wenn Devotee ernsthaft versteht, ich muss ein Diener werden. Krishna ist im Herzen eines jeden gegenwärtig, die Überseele, dann reißt plötzlich ein Vorhang auf. Im Srimad Bhagavatam heißt es, im 11. Kanto, dass ein Devotee macht demütige Ehrerbietung vor einem Esel, ein Sutra, was glaube ich, ein Schwein, glaube ich, ein Hund und so weiter. Warum? Weil der weiß, da ist die Überseele gegenwärtig, ist Krishna gegenwärtig. Und dann passiert plötzlich etwas. Also ich habe in Vrindavan da die Erfahrung gemacht. Manche Devotees machen Dandavat Parikrama in Vrindavan. Und wenn man dann so drin ist und schließlich dazu kommt, erstmal fühlt man sich total strange. Ich meine, Ehrerbietung, also ich bin doch kein Goswami. Und so weiter. Und nicht direkt strange, aber sehr ungewohnt, weil es auch manchmal ein bisschen schmutzig ist. Und plötzlich, das haben wir alle Dandavat Parikrama gesagt, plötzlich kommst du auf diese, ich bin Mensch und ich bin ein Westler und mir ist das Kreuz komisch drauf, da habe ich Kreuzschmerzen und so. Du kommst plötzlich raus und du machst in deine Obeisances zum Beispiel neben einem Affen und der Affe schaut dich an. Willkommen, Brüderchen. Dann landest du neben Schwein und das Schwein guckt dich voller Verständnis an und findet dich gut. Nicht? Und auch ein Esel. Einmal habe ich mich neben Esel gelegt, also man geht ja immer so hoch und runter und er fing plötzlich an zu urinieren. Und dann habe ich gesagt, nun, bisschen Kultur bitte. Und der Esel guckte mich an, oh sorry und ist dann weitergegangen. Nicht? Er war also so ein inneres Verständnis plötzlich da. Man war nicht mehr der Körper, sondern spirituelle Seele. Wenn du anfangen willst zu lieben, dann tu es gleich und warte nicht, bis die ganze Welt dich anerkennt. Also das ist das Thema. Und meistens wird einem dann auch also nicht so, dass die Welt sich dann zerfleischt. Das ist meine Erfahrung. Wenn man demütig ist und bescheiden und so weiter ist. Man denkt immer, oh no, wenn ich das mache, dann fällt jeder über mich her und wirft mich auf den Boden, tritt dann noch auf mich, dass man zum Murari breitet, nicht? Und so weiter. Nicht? Sondern nein, das ist nicht so. Wir haben, es kostet ein bisschen Mut, sich hinzugeben und ein bisschen demütig zu sein, aber nee. Ja, guter Wasserpunkt.
Respektieren wir die anderen Lebewesen nur der Überseele, in der Anwesenheit der Überseele?
Eine Hunde und eine Katze schon.
Ja,
jetzt, wenn ein Devotee ist, ein großer Devotee, dann, weil er ein Devotee ist. Aber dieser Vers ist ja ziemlich extrem vorbei gewartet haben, Esel und Hund und nicht, weil das die Überseele ist. Oder auch nicht Gott geweihten, nicht, wo wir. Es ist eigentlich nicht typisch für Devotee, sich über andere Menschen so herablassend zu äußern. Nicht da wegen der Überseele, aber wenn es ein Devotee ist, weil er sich Krishna hingegeben hat. Ja, danke Beate.
Stretching
Zone.
Wie ist es, wenn man also lange Zeit denselben Service macht und sich auch in dem Fall nicht viel Veränderung kurz, ja, meistens am Spiel? Sollte man sich dann selber in diese Stretching Zone bringen? Oder damit man ja, vielleicht auch selber ein bisschen Fortschritt macht?
Yes. Meistens kann man ist es alles eine Frage der Perspektive. Du kannst den gleichen Service, wenn du eine ganz andere Perspektive dazu hast, viel intensiver machen und viel, viel tiefer da reingehen. Aber es ist eine Frage der Perspektive. Aber es ist sicherlich gut, deswegen geht man eigentlich auf Pilgerreise. Das ist die Idee von einer Pilgerreise, dass man das Bekannte verlässt und sich ganz und gar in die Abhängigkeit Krishnas übergibt. Da ist man in so einer Stretching-Zone, wo man wirklich in der Abhängigkeit von Krishna sich begibt. Da macht man sehr tiefe Verwirklichung. Oder mit einer, zum Beispiel, ich predige schon seit Jahren. Das ist nicht einfach für mich, immer die gleichen Gesichter, die gleichen Leute nochmal etwas predigen zu denen. Nicht? Das ist nicht einfach und bringt nicht immer Spaß, aber man muss so einfach, wenn man mit einer anderen Herangehensweise rangeht, dann ist es sehr nice. Ich kenne das, also Leute, zu denen man schon zu Jahren predigt, die kommen wieder zu Hause bei denen an und dann geht die Tür wieder auf. Hat sich noch nichts verändert. Und man kann sich am liebsten zumachen. Aber wenn man dann die richtige Hinweis kriegt, wie man denen helfen kann, nicht, dann geht man hin und dann ruft man nochmal, rutsch. Und manchmal genügt es.
Aber wenn man dann in seinem Service das nicht findet, dann muss man vielleicht irgendwann mal auf den Service ändern.
Ja. Shri Vishnupad sagt dazu Folgendes, dass man in dem Service-Thema, wenn man einen neuen Service spürt, man sollte einen neuen Service haben, man sollte den Service, den man tut, tatsächlich erstmal so gut wie möglich machen und gleichzeitig sich wünschen, einen neuen Service zu bekommen. Und dann gibt Krishna einen als Service sehr oft. Aber nicht so wie manchmal der Westler sabotiert dann seinen Service. Ein Schwarzer. Gut. Heute war es sehr nektarhaft. Wir hatten diejenigen, die von euch dabei waren, wissen es, dass mir aufgefallen ist, wie diese Studenten, die eigentlich ganz und gar frisch zum Krishna-Bewusstsein waren, einfach, dass die mal eine Zeit lang sich dem einfach aufgenommen haben, wie die plötzlich ergriffen wurden im Herzen und wie die plötzlich angesprochen waren. Nicht? Ich glaube, dir ist es aufgefallen, weil du die ganze Zeit dabei warst. Nicht? Unglaublich, manche von uns haben. Einer ist richtig, du bist richtig ganz inspiriert, das war die Inspiration deines Lebens im Krishna-Bewusstsein, zu sehen, wie die reagiert haben. Nicht? Das ist vielleicht nicht des Lebens, aber eine wichtige Inspiration. Nicht? Also richtig geleuchtet. Nicht? Plötzlich hast du gemerkt, wir haben so etwas Powervolles. Krishna ist tatsächlich allanziehend. Das geht durch die Bedingtheiten hindurch und so. dann würde ich sagen, gehen wir jetzt da. Ich würde vielleicht, wenn ihr rausgeht, Brinderdevi wird dann da unten stehen und ein bisschen von den Fassaden. Ich habe das Gorbadan Suite in einer Imitation. Also die Imitation ist auch schon gut. Das kriegt ich. Gut, dann würde ich sagen, hier hören wir auf. Ja, viele Devotees fragen immer nach meinen Plänen. Ich werde morgen um noch eine Vorlesung geben und dann um 9 Uhr, Punkt 9 Uhr aufbrechen und nach Heidelberg in die Polterkammer gehen. Zahnarzt. Und dann werde ich schwer angeschlagen mit 20 Spritzen im Mund im Tempel landen irgendwann und da ein bisschen ein Abendprogramm versuchen zu geben. Also mal sehen, ob ich so weit bin. Und dann fahren wir, sind wir Freitagmorgen, glaube ich, in Mainz und Freitagabend haben wir Programm in Karlsruhe und sind dann Samstag zu Nishinga Chaturdasi, Samstagmorgen. Ne? Ja. Danach fahren wir zum Frischen in die Schweiz. Wir haben zwei große Seminare dort. Eins ist auf einer Almhütte, die man nur mit einer Seilbahn erreicht. Wir müssen alles reinladen in eine Seilbahn. Toll. Und die stürzen wir nicht ab. Wir sind irgendwo ganz in der Ferne. Thema heißt Reise in die Spiritual Welt. Das ist über Brihat Bhagavatamrita. Gut. Srila Prabhupada ki
jai.
Gaudiya ki
jai.
Gopremananda ki jai.
Hari Hari Bol. Srila Satchidananda Maharaj ki jai.